Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast im New Work Talk der Architekt Dirk Vollrath. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des New Work Talk Podcasts. Mein Name ist Marco Sommer und ja, wie Sie schon wissen, den Podcast mache ich nicht allein. Tobias Augsten und Markus Blank sind mit dabei und die ersten Folgen sind auch schon live on air. Grüßt euch Jungs, wie geht's euch heute?
Guten Abend, Marco.
Vielen Dank.
Hallo. Habt ihr schon erste Feedbacks bekommen? Wie sieht's bei dir aus, Tobias, zu den ersten Folgen, die wir veröffentlicht haben?
Ja, also ich hatte erste Reaktionen aus meinem Umfeld und von Kunden. Es kommt allgemein sehr gut an. Wir haben ja Themen, die irgendwo jedem, der in der Arbeitswelt verantwortlich ist oder seine Organisationen prägt, die eigentlich da jeden interessieren müssen.
Denke ich auch, ja. Wie schaut es bei dir aus, Markus?
Du Marco, bei mir ist es ähnlich, also durchweg positiv. Und ja, wir sollten so weitermachen und da noch mehr Content für die Zuhörerschaft bereitstellen.
Ja, da sind wir gerade dabei. Und nochmal Appell an Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, einfach mal in die Podcast-App Ihrer Wahl reinschauen, den Suchbegriff New Work Talk eingeben. Und dann sehen Sie uns wahrscheinlich schon direkt in schön knallig Signal gelb, in dem Fall das Cover gehalten. Sowohl bei Apple Podcasts, bei Spotify, Google Podcasts sind wir und noch einigen anderen Playern. Ebenfalls auch gerne auf der Website schauen, newworktalk.com. Aber genug Eigenwerbung, sage ich mal. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Gast hier on board. Wer mag ihn vorstellen?
Das mache ich heute Abend. Unser heutiger Gast kommt aus meiner Heimatstadt Nürnberg. Er studierte an der FH Nürnberg Architektur und schloss dieses mit Diplom ab. Im Laufe seiner rund 30-jährigen beruflichen Erfahrung als Architekt war er unter anderem beim Büro GMP in Hamburg im In- als auch im Ausland tätig. Er ist Mitglied der Bayerischen Architektenkammer. Von 2002 bis 2005 absolvierte er an der FH Augsburg ein berufsbegleitendes Aufbaustudium mit dem Schwerpunkt Projektmanagement. Sein weiterer Weg führte über das ein oder andere Architekturbüro zu seiner heutigen Wirkungsstätte, dem Büro Baumkappler Architekten in Nürnberg. In diesem ist er seit 2013 einer der geschäftsführenden Gesellschafter mit dem Aufgabenschwerpunkt im Bereich Projektmanagement und Büroorganisation. Herzlich willkommen, Dirk Vollrath.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Worte, für die Einladung. Ich bin sehr gespannt gerne. auf die Unterhaltung oder auf die Themen, über die wir uns austauschen werden heute.
Ja, bin ich auch gespannt. Sehr. Erstmal herzlich willkommen. Vielleicht eine ganz blöde Frage direkt zum Auftakt. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Aber letztendlich, ja, was haben Architekten direkt mit dem Thema New Work zu tun?
Tagtäglich. Also eines unserer Schwerpunkte, mit dem wir uns im Moment im Büro beschäftigen, ist das Thema Bürowelten. Sind Büro- und Verwaltungsgebäude und natürlich Bürowelten als unmittelbarer Bestandteil. Das heißt, man ist mit der Thematik konfrontiert. Also wie arbeiten die Unternehmen, wie arbeiten die Firmen? Oder wie haben Sie gearbeitet, wie wollen Sie sich zukünftig entwickeln? Also das ist für uns jetzt ein Thema, was uns seit bestimmt, also mich jetzt persönlich bestimmt seit 15, 20 Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt.
Und wie hat sich das innerhalb der letzten, ich sag mal jetzt nicht unbedingt 15 Jahre, sondern innerhalb der letzten 3 Jahre verändert, so in puncto New Work? Ich meine, jetzt durch die Pandemie hat sich wahrscheinlich auch in manchen Unternehmen auch ist ein Umdenken passiert, dass Digitalplattformen halt mehr entstanden sind, wie jetzt zum Beispiel so eine virtuelle Plattform wie Zoom, die wir jetzt gerade nutzen.
sodass man halt nicht unbedingt zwangsläufig mehr ins Office gehen muss. Inwiefern spiegelt sich das in deiner Arbeit wieder?
Ja, das eine ist, wenn man jetzt vielleicht mal 3 oder 5 Jahre zurückguckt, wie sieht also diese klassische Entwicklung oder Veränderung in der Bürowelt vom Großraum zur Kombiraumzone oder über die Kombiraumzone zu, jetzt heißt es Open Space, also Neudeutsch. Sprich, es gibt einfach andere Organisationsformen. Man hat Teamarbeitsplätze, Projekträume, also alles so Spezialbereiche, die je nach Firma, je nach Unternehmung einen entsprechenden Stellenwert haben.
Die Kunden, die ihr betreut als Architekten, kommen die mehr aus dem Mittelstand oder sind das Konzerne oder wie kann man sich das denken?
Unterschiedlich. Also wir haben in Nürnberg machen wir einiges für die eine oder andere Bank oder das eine oder andere Finanzunternehmen. Es gibt klassische Geschichten, wo wir Bürowelten mit dem Auftraggeber entwickeln, wo noch gar nicht klar ist, wer wird der zukünftige Nutzer sein. Also sprich, wo ein Investor sagt, wir wollen ein Bürogebäude bauen, haben Vorstellungen, gebt uns mal einen Input, wie sowas aussehen kann. Und man erst dann im Planungs- und Entwicklungsprozess auf den Markt geht und guckt, wer kann Mieter sein für so eine Immobilie. Das heißt, es gibt dann nochmal eine Rückkopplung quasi des zukünftigen Mieters in die Planung.
Jetzt, wir hatten ja in einem der vorangegangenen Podcasts einen der größten Holzhybridbauer in Deutschland als Gast. Kann man sagen, dass sich jetzt vielleicht jetzt nicht nur das in Richtung Open Space entwickelt, sondern dass sich irgendwie die Materialitäten auch verändern, also Innenwände, Decken, Teppichböden. Also ist da was zu spüren?
Also zum einen muss man da, glaube ich, unterscheiden, was ist es für eine Baumaßnahme? Also ist es der Neubau auf der grünen Wiese? Also jetzt mal ganz salopp gesagt, wo ich dann mir natürlich schon Gedanken machen muss, welche Materialien setze ich eben bei der Fassade ein? Wie geht es baukonstruktiv zu lösen? Wir haben aber auch viele Baumaßnahmen, wo wir im Prinzip über Umbau, Erweiterung, Ergänzungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich sehr, sehr, sehr viel zu tun haben. Und da ist dann halt, sag mal, dieses Thema Ergänzung mit Holz ein bisschen schwierig. Man merkt es im Innenraum, klar. Also dieses Thema Holz kommt im Bereich Decken, also Akustikdecken, Abhangdecken. Da gibt es sehr, sehr interessante Produkte, die von der Raumakustik da unglaublich viel unterstützen, die natürlich mit Holz als nachhaltigen Baustoff entsprechend punkten. Bei Teppichböden gibt es Veränderungen. Ich sage mal, das Hauptaspekt ist, dass sehr, sehr viele Hersteller mittlerweile auf so Aspekte wie CO2-Neutralität großen Wert legen. Das wird auch dann wieder zusammengeführt in so Themen wie zum Beispiel eine DGNB-Zertifizierung, die dann auch immer öfters eine Rolle spielt. Also wo man auch selbst in Bauherren sagen, die ein Gebäude im eigenen Bestand betreiben und behalten wollen, uns ist so eine Nachhaltigkeitszertifizierung wichtig. Also wäre das früher, ich sage jetzt mal vielleicht vor 3, 5 Jahren, hat man ja so eine Zertifizierung eigentlich nur angestoßen, weil man sein Gebäude, ich sage jetzt mal, irgendeine Plakette umhängen wollte, um es dann besser auf dem Markt platzieren zu können. Also wenn ich jetzt sage, ich will die Immobilie zum Beispiel in irgendeinen Fonds verkaufen.
Da würde ich ganz gerne auch nochmal einsteigen wollen. Und zwar, welchen sozialen Einfluss in puncto der Nachhaltigkeit solltet ja, ihr als Architekten oder speziell die Architektur beim New Work berücksichtigen? Also ist es eher so, dass ihr in die Leader-Position kommt und er das dem Kunden vorschlägt und sagt, du pass mal auf, wir können auch nachhaltig bauen. Kommt das aber eher von der anderen Seite, also sprich Bauherrn oder ja, Nutzerseite?
Das ist unterschiedlich. Es hängt ein bisschen davon ab, welche Werte haben die oder welche Werte schreiben sich die Unternehmen auf die Fahnen. Wir sind natürlich auch schon gefordert, sowas entsprechend vorzuschlagen. Also gerade aktuell gibt's ja dann auch immer wieder auch irgendwelche Fördermöglichkeiten, die von Seiten des Staates auch da irgendwie angeboten werden. Beispiel, ja, durch diese Änderungen von auf dieses das Gebäudeenergiegesetz, wo ja so Sachen wie NF-Nachweise und auch sonstige und diverse andere energetische Vorgaben mit eingeflossen sind, gibt's jetzt einige Sanierungsprojekte, die oder Sanierungsmaßnahmen, die über entsprechende Töpfe von der KfW gefördert werden. Das heißt, da geht's dann um richtig Geld. Also wir haben jetzt dieses eine Projekt, da reden wir über einen mittleren einstelligen Millionenbetrag als Förderung, der da im Raum stehen kann. Also schon durchaus interessant.
Also ist es nicht, vordergründig natürlich, wie kann ich die Umwelt, schützen, wie kann ich effizienter mit Materialien umgehen, wie kann ich Ressourcen schützen, aber natürlich auch logisch, die wirtschaftliche Aspekt ist natürlich auch im Fokus, ganz klar.
Es spielt ja alles irgendwie zusammen. Also ich kann ja diese ganzen Aspekte gar nicht voneinander trennen. Und also gerade wenn ich mich jetzt mit Nachhaltigkeit beschäftige, dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich Baustoffe recycle, wie ich mit vorhandenen Ressourcen, mit Substanzen umgehe oder mit einer Substanz eines Gebäudes. Also ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang von dem, was uns da noch beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
Jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema Open Space. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, ich hatte ja vor vielen Jahren ein Projekt mit großen beruflichen Nutzern, damals sind Verwaltungsgebäude nach Kostenkriterien gebaut worden. Also das war dann im Prinzip Flächeneffizienz. Wie bekommen wir möglichst viel Nutzer in die Büros rein, dass es noch irgendwo dem Standard entspricht. Und dann hat sich Umdenken eingesetzt. Dann hat man gesagt, ja, wir brauchen Treffpunkte, also die Wissensarbeiter müssen sich bewegen und müssen sich treffen, informelle Kommunikation. Wie ist es denn heute? Wie ist es denn in einem Büro, wo man sagt, gut, 1 bis 2 Tage ist ja die Homeoffice-Politik jetzt von den meisten Arbeitgebern. Was hat das für Auswirkungen auf die Flächenkonzepte im Büro?
Naja, während man früher hat man ja gesagt, ich habe eine Anzahl oder ich habe x Mitarbeiter und muss jedem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Und dann kam genau das, was du sagst, über einen Flächenschlüssel hat man dann ermittelt, was will man sich leisten oder was kommt raus. Und es war dann schwierig, irgendwelche Sonderflächen, die in irgendeiner Form der Kommunikation, dem Austausch dienen, irgendwo in dieses Gesamtpaket mit reinzubekommen. Das hat sich eigentlich jetzt dadurch so ein bisschen verändert, bedingt auch durch durch das Thema mobiles Arbeiten, dass Unternehmen sagen, wir reduzieren bewusst unseren Flächenbedarf, weil wir sagen, wir haben nur noch eine Anwesenheitsquote von 60% der Mitarbeiter im Büro und sind aber dann eben im Umkehrschluss bereit, auch die ein oder andere Fläche mit einer bestimmten Qualität hinzuzufügen. Also da merken wir schon, dass sich da ein bisschen was vielleicht auch ein bisschen durch Corona entsprechend verändert hat.
Jetzt ist es ja auch so, in eurer eigenen Organisation, es ist ja so im Bau, dass gesagt wird, so diese Zeit des Collaboration beginnt. Es gibt ja diese BIM-Methode, Building Information Modeling, die dazu beiträgt, dass eben viel früher Planer, Fachplaner und ausführende Firmen zusammenarbeiten und dass man im Prinzip gemeinsam die besten Lösungen entwickelt, ein bisschen mehr plant, vielleicht vorbereitet und dafür dann effizienter baut und weniger Störungen hat im Bauablauf. Wie organisiert ihr das? Also merkt ihr, dass auch eure Arbeit sich jetzt ändert? Wie läuft es in der Praxis? Trifft man sich da vor Ort mit den Beteiligten oder läuft es alles virtuell? Also was ändert sich bei euch im Architekturbüro?
Also meine, es sind viele Fragen auf einmal. Jetzt versuchen wir mal zu sortieren. Vielleicht mal kurz zu diesem Thema BIM. Es wurde ja eine Zeit lang, wurde BIM als die Zukunftslösung, ich sage mal, manchmal schon ein bisschen durch die Dörfer getrieben. Und dann gab es sogar Leute, die haben gesagt, mit BIM wird alles schneller und alles wird günstiger. Kann ich mir nicht vorstellen. Das geht vielleicht maximal jetzt wieder, wenn ich bei der Neubaumaßnahme auf der grünen Wiese bin, mit der einfachen Kiste. Also weil ich einfach bei BIM zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt sehr detaillierte Informationen im Projekt brauche. Ich glaube, dass BIM für den Betrieb eines Gebäudes hinterher gut funktioniert. Wenn meine Planung mit dem gebauten Gebäude 100% deckungsgleich ist. Also ich quasi diesen digitalen Zwilling des Gebäudes besitze und wirklich weiß, an welcher Stelle habe ich was verbaut, was hat das für Auswirkungen auf Wartung, auf Wartungszyklen, auf Wartungskosten und ich hinterher auch entsprechende Sachen wieder einpflege in mein BIM-Modell. Also ich sehe zum Beispiel BIM bei irgendwelchen Umbau-Sanierungsgeschichten kritisch oder eigentlich nicht umsetzbar. Also weil ich einfach da die digitale Grundlage eines Bestandes mit einem riesen Aufwand herstellen müsste und das lohnt sich nicht. So, was hat das Thema Planen jetzt für Auswirkungen bei uns im Büro? Ich muss sagen, wir tun gut daran, dass wir immer wieder einen direkten Austausch mit, ich sag mal, untereinander haben. Das heißt, die Leute im Büro, die an Projekten arbeiten, aber auch den direkten Austausch mit Fachplanern, mit Fachingenieuren, die zu uns ins Büro kommen. Soll nicht heißen, dass irgendwie eine Videobesprechung oder irgendeine Online-Meeting nicht gut ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man muss einfach gucken, wann ist es geeignet. Also es gibt weder dieses nur das eine oder nur das andere, sondern es ist irgendwo ein Mix aus beiden. Und ich denke, das haben jetzt die letzten anderthalb Jahre eigentlich ganz gut gezeigt. Also wir sind alle, glaube ich, besser geworden, was das Verständnis, den Einsatz von Online-Tools angeht, tun aber gut daran, den Gegenüber auch mal live zu sehen, mal Reaktionen zu sehen von ihm. Wie verhält er sich in der Verhandlung? Also wie reagiert er? Und also von daher muss man mal gucken, was ist so das richtige Werkzeug für mein Arbeiten oder ja für das Ziel, was ich erreichen möchte.
Jetzt bist du ja auch Projektmanagement-Experte. Merkt man da eine Effizienzsteigerung im Projektmanagement? Also dass man sagen kann, Man kann im Prinzip, früher hat man mehr Zeit verloren zu durchsuchen und man hat mehr Zeit verloren durch Kommunikation. Man hat vielleicht keine Projekträume gehabt wie heute und im Projektmanagement wird man eigentlich immer produktiver und man kann eigentlich die Projekte immer zügiger realisieren. Ist das so durch die digitalen Möglichkeiten?
Ich glaube nicht. Also ich habe die Erfahrungswerte habe ich nicht und ich habe jetzt auch keine Tools, mit denen man das in irgendeiner Form messen kann. Weil das, ich meine, schlussendlich könnte man es eigentlich nur dann vergleichen, wenn man Projekte, die irgendwo ähnlich sind, nach Bearbeitung mit vielleicht zwei unterschiedlichen Herangehensweisen in irgendeiner Form mit vergleicht. Weil sonst, das ist ja irgendwo dann der Faktor Mensch, wie bewerte ich den, die Leistung, den, das Wissen, den Arbeitseinsatz eines Architekten, der ein Jahr Berufserfahrung hat, im Vergleich zu einem, der vier Jahre Berufserfahrung hat. Also das ist ganz schwer greifbar oder vergleichbar. Ich finde diese Online-Tools oder jetzt gerade eben so ein Videobesprechungswerkzeug ist ein tolles Ding, gerade wenn es auch darum geht, einfach, komm, lass uns mal spontan auf eine Stunde zusammenschalten, ohne dass der A nach B fahren muss oder so. Oder wir machen ja auch Projekte für die US-Armee, wo wir Krankenhäuser oder Gesundheitswesen bauen und das aktuelle Projekt, was wir gerade haben, ist in Geilenkirchen, also das ist in der Nähe von Aachen. Und da haben wir jetzt natürlich schon gemerkt, dass jetzt anderthalb Jahre muss da keiner hinfahren oder erst durfte keiner hinfahren. Mittlerweile denken wir, sind wir doch eigentlich froh, dass wir da nicht hinfahren müssen. Und statt die Zeit auf der Straße zu verbringen, kann man es natürlich auch sinnvoll nutzen. Also das ist so ein Paradebeispiel, während wir sonst natürlich sehr viele Sachen bei uns in der Region haben, wo es dann schon durchaus auch gut ist, mal sich ins Auto zu setzen und in 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwo hinzufahren.
Jetzt haben wir vorhin über Büroflächen gesprochen, aber auch über Bürostrukturen, also sprich Einzelbüro, Gruppenbüro, Rückzug, Open Space und so weiter. Meine Frage jetzt in Richtung New Work wieder, über agiles Arbeiten. Wie starr beziehungsweise wie flexibel muss ein Raum beziehungsweise kann ein Raum sein, um da bestmöglichst drauf einwirken zu können? Kann man das so, ich sag mal, vielleicht ein paar Beispiele benennen?
Das hängt nach meiner Einschätzung davon ab, welche Art des Arbeitens dort praktiziert wird. Also wenn ich sage, ich habe den, wenn wir jetzt mal die klassische Vertriebstätigkeit oder so vielleicht nimmt, wo es Dinge gibt, die ich in einem Raum durchführen möchte, wo ich die Tür hinter mir zumache, weil ich einfach konzentriert arbeiten möchte. Ich sage, ich sitze jetzt da mal eine Stunde oder zwei Stunden, um irgendwas zu verfassen, wo ich vielleicht keinen Kontakt habe nach außen. Gibt aber auch dann wieder Tätigkeiten, wo man mal nochmal 10 Minuten in eine Präsentation reinguckt, bevor man irgendwo in ein Meeting geht, wo man sagt, ich check jetzt nochmal meine Mails. Und ich dann irgendwo an einer Kaffeebar sitze und sage, da kann ich auch reingucken, während neben mir die Kaffeemaschine irgendwo ein Geräusch von sich gibt. Also da gibt es, muss man einfach gucken, welche Form der Tätigkeit. Und bis hin zu ist nicht Extrembeispiel, aber Beispiel, was ich bei Bosch mal kennengelernt habe, die einfach für gewisse Projekte, richtige Projekträume anlegen. Also kann man sich vorstellen wie ein Besprechungsraum, wo dann alle Infos zu diesem Projekt auf dem Tisch ausgebreitet werden, man auf die Wände rumskribbeln kann, wenn man Ideen hat, und ein Raum, in dem sich nur dieses Projektteam aufhält und irgendwie austauscht und kurz schließt. Das heißt, ein Raum, der auch nur dafür verwendet wird.
Eine Frage zu Kappler Baum Architekten. Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?
Ich muss das andersrum sagen. Also wir heißen Baum Kappler, aber ist nicht schlimm.
Okay, Baum Kappler. Sorry.
Alles gut. Wir sind im Moment ungefähr 35 Leute.
Wart ihr schon vorher digital aktiv oder unterwegs, bevor die Pandemie eingesetzt hat, oder kam das erst so im Zuge der Pandemie? Weil worauf ich hinaus möchte, ist, inwiefern sich halt jetzt die Situation der Pandemie auf euch ausgewirkt hat, um vielleicht ein bisschen Druck auf den Kessel zu bringen, was das Thema digital als auch so neue Arbeitsstrukturen halt mir angeht.
Also digital waren wir natürlich vorher auch schon. Also aber durch die Pandemie gibt es natürlich einfach oder für uns alle einfach neue Anforderungen. Also angefangen das Thema mobiles Arbeiten, mit dem man sich beschäftigen musste. Also wie schaffe ich es, Datenmengen, teilweise große Datenmengen, die ich in so einem Projekt irgendwie bewerkstelligen muss, online zur Verfügung zu stellen? Welche Infrastruktur gebe ich den Leuten mit an die Hand? Was haben sie vielleicht zu Hause, was sie in Kombination nutzen können? Also wir hatten bei uns dann schon auch Phasen, wo die Leute mit dem Monitor unterm Arm das Büro verlassen haben für 2 Wochen, weil sie einfach so einen großen Bildschirm nicht zu Hause haben. Und CAD-Zeichnen auf so einem 13 oder 15 Zoll Laptop kann man machen, macht aber, glaube ich, keinen Spaß, ja, oder nur eingeschränkt. Gerade wenn man das Arbeiten im Büro gewohnt ist mit 2 Monitoren. Also da mussten wir viel überlegen. Und dann kommt natürlich immer noch der Faktor Mensch dazu. Dann gibt's welche, die sagen, ich will aber nicht zu Hause arbeiten. Andere sagen, ich möchte, wo wir dann aber denken, ist aber besser, wenn du hier bleibst. Also es ist, oder andere können nicht zu Hause arbeiten, weil wir haben keine Internetverbindung, oder ich teile mir das Internet mit meinem Nachbarn und der macht jetzt auch Homeoffice und da geht's nicht. Also da gibt's so ganz viele, sagen wir mal, noch so kleine Kriterien, die da mit reinspielen und schlussendlich dann zu so einer, Entscheidungen führen müssen.
Ich meine, jetzt gerade flexibel in dem Bereich zu sein, ist natürlich das eine, gerade wenn man jetzt die Digitalisierung im Architekturbereich nimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich das auch so, dass man trotzdem platzgebunden ist. Also das heißt, an die Räumlichkeit gebunden ist, weil zum Beispiel gewisse Software, die ja, ich sag mal, auch wahnsinnig viel Speicherkapazität und Rechnerleistung benötigt, ich sage jetzt mal, nicht als Laptop und ein Arm klemmbar ist.
Genau. Ja. Also beziehungsweise der Laptop ist dann einfach eine ordentliche Schwarte, die man dann mit transportieren müsste. Mhm. Und wir haben eben halt auch neben der eigentlichen CAD-Software brauchst du dann ein Ausschreibungsprogramm, was funktionieren muss, wo wir auch irgendwie Kosten nachverfolgen. Wir haben Kostendatenbank-Tool, was wir verwenden. Also sind einfach alles Sachen, wo man gucken muss, wie funktioniert der Zugriff von extern auf dieses System, und dann natürlich sowas wie Datensicherheit darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Also wen will ich von wo auf welche Daten zugreifen lassen?
Jetzt hat ja das ganze New Work auch einen Aspekt mit dem Thema demografischer Wandel, die nachfolgende Generation. Merkt ihr, dass es einfach weniger Fachkräfte gibt am Markt? Ist das bei euch ein Thema? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Also wir merken es aktuell. Also wir würden liebend gerne Leute einstellen. Also vielleicht das mal kurz als Werbung an dieser Stelle. Sei es sowohl im Planungsbereich wie auch im Bereich der Bauleitung. Es ist schwierig, da irgendwo auf dem Markt fündig zu werden. Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass es, glaube ich, den meisten Kollegen gut geht oder sehr gut geht. Also es gab jetzt zu Beginn Corona, gab es jetzt hier in Nürnberg einige oder ein, zwei Büros, die wirklich Schwierigkeiten hatten, weil einfach Projekte in so einer Startphase nicht gekommen sind, wo der Investor gesagt hat, ja, Büroimmobilien wollen wir jetzt mal nicht bauen, wir wissen ja nicht, was jetzt dann passiert. Und da dann doch irgendwie einige Leute ja im Grunde freigestellt wurden. Aber ansonsten merken wir da aktuell, es ist echt ist ein harter Kampf. Ich meine, dieses Thema Fachkräftemangel, denke ich, ist natürlich eher so auf den Handwerksbereich irgendwie bezogen. Also da sehen wir es natürlich auch jetzt bei Firmen, mit denen wir unmittelbar zu tun haben. Bei uns aber in der Branche, ich meine, die an den Hochschulen werden Leute ausgebildet und genug und gute Leute oder gut ausgebildet so rum. Aber es fehlen, was wir merken, ist einfach, es fehlen Leute mit einer entsprechenden Berufserfahrung, die zumindest auf dem Markt verfügbar sind oder sich nicht zeigen. Deswegen ist es die Herausforderung, sich da irgendwie entsprechend kenntlich zu machen oder auf sich aufmerksam zu machen.
Und meinst du, der ganze Fachkräftemangel auch im Bereich der ausführenden Firmen wird dazu führen, dass es einen Schub in der Standardisierung gibt, in der Vorfertigung, dass man einfach sagt, wir müssen mehr mit gleichen Bauteilen planen, wir müssen mehr vorfertigen, weil wir nur so können wir noch die Kapazität haben. Also der Monteur, der braucht dann weder Fenster setzen noch Elektroleitungen ziehen. Das ist alles vorkonfektioniert. Meinst du, da gibt es einen Trend dahin in Richtung standardisierte Bauweisen?
Ich glaube, dass das mit der standardisierten Bauweise eher eine Verlagerung ist der Tätigkeit. Also ich habe dann eben jetzt mal das Beispiel Elektroinstallateur. Ich habe dann nicht mehr den Installateur auf der Baustelle, der die Kabel zieht, sondern die sind halt im vorgefertigten oder im Werk vorgefertigten Element verbaut. Also ich bin dann sicherlich in der Montage schneller, weil ich einfach über die Vorfertigung da entsprechend reagieren kann. Aber die eigentlichen Leistungen muss ich so oder so erbringen. Es geht vielleicht schneller, weil die Umgebungstemperaturen der Fertigung irgendwie konstanter sind. Also ich mich jetzt nicht mit einem Elektroinstallateur auf der Baustelle darüber unterhalten muss, ob wir jetzt 5 Grad oder 8 Grad haben und der die Kabel noch verlegen kann. Da ist es sicherlich einfacher, aber ich glaube nicht, dass das in Summe so viel ausmachen kann. Wir haben ja auch den Fliesenleger, den Maurer, den Installateur, den brauche ich so oder so. Es ist einfach nur die Frage, wann setze ich ihn ein und wie setze ich ihn ein.
Ja, jetzt mal der Blick in die Zukunft. Geht ja um New Work Talk. Wenn wir jetzt mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft blicken, hast du Bürogebäude, wo du sagst, die sind eigentlich schon in der neuen Zeit gebaut, irgendwo international im Blick? Der Raphael Gilgen, der hat ja berichtet von der Woven City, von Toyota. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das inspiriert? Also das sind Dinge, die werden auch nach Deutschland kommen?
Ja, ich glaube, was kommen wird, ist das sind Themen wie Holzbau vermehrt. Sicherlich werden wir irgendwann auch mal, denke ich, auch in absehbarer Zeit soweit sein, höhere Häuser, vielleicht auch Hochhäuser aus Holz bauen zu können. Das scheitert im Moment ja teilweise noch, oder da ist einfach das Baurecht noch nicht weit genug dafür. Oder zumindest mal immer länderabhängig oder bundesländerabhängig in Deutschland. Ja, und Trends aus dem Ausland, ich denke, es lohnt immer einen Blick nach Skandinavien. Also wenn ich sehe, wie weit Dänemark ist, wie weit Norwegen ist, was, also in Dänemark jetzt Bürowelten, im Schulbau, im Universitätsbau, also wie lange die schon mit offenen Strukturen, ganz andere Art von Lernen, von Vermitteln, von Inhalten irgendwie umgehen. Ja, bis hin zu Themen wie Infrastruktur, Sie haben mal dieses Thema Fahrrad in Dänemark angucken. Also das wir diskutieren jetzt hier gerade über den über Fahrradschnellverbindungen von Nürnberg, Fürth, Erlangen, wie man sowas hinkriegen kann. Da sind die in Kopenhagen seit 15 Jahren schon so weit. Also das ist aber jetzt nur jetzt mal zum Thema, also halt irgendwie am Rande, aber es passt, finde ich, ganz gut ins Bild, wo es sich einfach lohnt, einen Blick hinzuwerfen.
Ja, das Bürodesign ist dort auch ein anderes in Dänemark?
Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich, oder natürlich, es ist ein anderes, aber es ist einfach auch geschuldet aus vielleicht einer anderen Art des Miteinanderarbeitens. Also da ist einfach nun diese, der Skandinavier an sich ist da offener, flexibler, was diese Themen angeht. Aber auch der Aspekt der Digitalisierung. Ja, nur mal gucken, wie weit man dort ist. Also ja. Wie selbstverständlich da das Homeoffice oder sagen wir nicht Homeoffice, sagen wir mobiles Arbeiten ist.
Einen Aspekt habe ich noch, wo mich deine Meinung interessiert. Ihr seid ja beim Bauen im Bestand stark. Wie muss man sich denn in Zukunft unsere Innenstädte vorstellen? Also ich meine, es wird wahrscheinlich das Thema Einzelhandelsfläche nicht mehr in dem Maß gebraucht. Man möchte dann weniger abreißen, um irgendwo die graue Energie in der Bausubstanz zu sparen. Gibt es dann die großen Umwandlungsprojekte von Einzelhandelsflächen in Büros oder von Büros in Wohnungen? Meinst du, das ist die Bauaufgabe jetzt die nächsten 10 Jahre?
Na, ich glaube, was wichtig wird, dass man verhindert, dass wir in den Innenstädten eine Art von Monokultur irgendwie bekommen. Heißt, so wie wir es jetzt teilweise ja schon hatten mit nur Einzelhandel, weil Einzelhandelsflächen natürlich zu einem anderen Mietpreis über den Tisch gehen als eine Büroimmobilie oder als eine Wohnimmobilie. Aber um einfach ein Verweben oder ein Vernetzen von Arbeiten, Wohnen, Einkaufen oder Versorgen hinzukriegen, müssen wir dafür oder muss man dafür Konzepte schaffen, wie sowas zukünftig gehen kann. Und nicht jede, da muss ich natürlich auch überlegen, wie gehe ich mit Einzelhandelsflächen um, die ich nicht mehr brauche? Was mache ich da draus? Also da kann ich natürlich jetzt nicht mal direkt irgendwie einen Wohnraum draus schaffen, aber ich muss mir einfach Gedanken machen, wo kann ich Strukturen auflockern, wo kann ich vielleicht in irgendeiner Form nachverdichten im Sinne von Straßenräume gestalten, nachverdichten im Sinne von Geschosse aufstocken, also Gebäude höher bauen. Also es sind viele, viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Und schlussendlich geht es einfach darum, wir müssen dahin kommen, eine Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu erreichen. Also Nürnberg versucht ja jetzt gerade auch so Geschichten wie mobiles Grün im Innenstadtbereich irgendwo zu installieren. Also heißt ja, Bäume in großen Containern, die in irgendeiner Form transportabel sind, wo ich aber auch mal eine Verweilqualität habe, wo ich mich hinsetzen kann, wo ich mich mal austauschen kann, wo ich vielleicht ja, ein öffentliches, freies WLAN habe, wo ich mich hinsetze und kann da irgendwo in mein Gerät gucken und mich entsprechend austauschen. Ich meine, so Dinge, also da so tickt ja die Jugend heutzutage, oder die, für die ist es ja ganz wichtig, da so diese, sagen wir mal, so eine ständige oder eine permanente Verfügbarkeit zu haben. Und ich denke, über solche Möglichkeiten oder über solche Mittel kriegt man da einen ganz guten Austausch hin oder eine ganz gute Verwebung.
Mobile Bäume habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
Ja, das sind große Container, in denen richtig große Bäume stehen, und die kann ich aber im Grunde aufladen und wegtransportieren.
Okay, und was ist der Sinn dahinter, die mobil zu machen? Nicht
der Sinn dahinter ist, dass man es probiert, ist, glaube ich, der Versuch im Moment. Also weil man, Nürnberg an sich ist ja eine steinerne Stadt, was Fassaden, Gebäude angeht, aber auch was Plätze, Oberflächen angeht. Es gab immer wieder Diskussionen, lass doch auf dem Hauptmarkt, also der Platz, wo jetzt der Christkindlmarkt dann über die Bühne geht, lass doch dort mal irgendwelche Bäume als Bäume pflanzen. Aber das wird natürlich diesem Platz nicht gerecht, weil der Platz war schon von Haus aus als steinerner Platz ausgelegt. Und jetzt probiert man eben an anderen Flächen, zum Beispiel rund um die Lorenzkirche, eben genau dieses Thema mit den Bäumen. Okay, man hat Straßen gesperrt und hat gesagt, wir sperren jetzt hier mal Straßen für den Autoverkehr, schaffen dort aber Sitzinseln, Möglichkeiten, sich niederzulassen. Und haben dann natürlich in der Kombination aus, wir bannen den Verkehr aus der Innenstadt und wir kreieren eine Aufenthaltsqualität, hat man es geschafft, Leute da mehr da reinzuholen in diese Bereiche.
Okay. Markus, du hattest noch eine Frage.
Ja, richtig. Ich wollte nochmal auf das Thema der Gestaltung, also der architektonischen Gestaltung, der Innenraumgestaltung, der Innenarchitektur eingehen. Jetzt ist ja die Innenarchitektur maßgeblicher Bestandteil zur Förderung der Unternehmenskultur oder zur Festigung der Unternehmenskultur eines Unternehmens. Was bietet sich denn aufgrund deiner Erfahrungswerte eher an? Ist es da der klassische Neubau, wo ich wirklich neue Dinge, neue Räume, neue Flächen schaffen kann? Oder ist es eher die Sanierung eines Bestandsgebäudes mit dem Charme der Tradition? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du da Erfahrungswerte?
Ich glaube, es gibt nicht schwarz oder weiß an der Stelle, sondern es gibt Bestandsgebäude, da hängt es einfach davon ab, was hatte ich vorher für eine Nutzung in diesem Bestandsgebäude? Und was habe ich jetzt für Anforderungen an meine Büroräume? Also das eine ist ja die Gebäudehülle oder die Fläche, die ich wahrnehme in dem Innenraum. Steckt aber natürlich noch mehr dahinter. Also zum Beispiel, wie funktioniert eine Be- und Entlüftung dieser Räume? Wie funktioniert das Thema Schallabsorption in offenen Bereichen? Ganz wichtiges Kriterium für das Schaffen einer Arbeitsplatzqualität. Was habe ich für Anforderungen an meine Beleuchtung? Da gibt es das Thema Innenraumgrün ist ein ganz interessantes, was wir jetzt gerade auch wir versuchen es jetzt mal wieder zu platzieren, nachdem ich da auch, glaube ich, ganz viel getan habe in den letzten Jahren. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Projekt, was wir so mit Innenraumbegrünung gemacht haben, ist ja so roundabout 15 Jahre her und ist damals gescheitert, muss man ganz klar sagen. Und ist deswegen gescheitert, weil es in puncto Pflege und Unterhalt dieser Pflanzen nicht funktioniert hat und weil das Thema Licht, Belichtung für die, sag mal, die umgebende oder die umgebenden Arbeitsplätze irgendwie eher kontraproduktiv war. Also weil ich einfach von Lichtfarbe, Lichtsteuerung, da, also das hat irgendwie in Summe nicht so gut zusammen funktioniert. Und da gibt es jetzt mittlerweile deutliche Veränderungen, also einfach auch, was wir für Möglichkeiten mit LED-Technik haben, also durch Mischen von Lichtfarben, von Lichtqualitäten, gerade für solche Themen. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, was es da alles gibt mittlerweile. Und eben beim Thema Innenraum grün hat sich sehr, sehr viel getan. Also von vorgefertigten Elementen, Modulen, die auch mit Pflanzen schon bestückt sind, die einfach genau für diesen Einsatzbereich auch geeignet sind. Da machen wir uns schon ganz, ganz gute, große Hoffnung, dass das auch funktioniert in der Umsetzung. Und wäre dann, denke ich, für die Qualität des Innenraums schon ein deutlicher Gewinn.
Ich habe bewusst diese Schwarz-Weiß-Malerei, also ich sage mal theoretisch auf meiner Agenda drauf, gerade wenn man mal wirklich die Stadt Nürnberg, wir sprechen ja auch Großteil heute über Nürnberg, ist natürlich auch das Thema, dass Flächen wie, ich sage mal, nennen wir es beim Namen Quelle-Areal, nennen wir die AEG, nennen wir die Triumph-Adler und so weiter, die vor der Straße raus, da ganz, ganz viel logischerweise Bestand da ist, der umfunktioniert wird zu diversen Flächen. Und deswegen war es für mich einfach ein neues Thema. Ist es eher besser abzureißen und zu sagen, okay, das, was war, war, Traditionen, ja, schön und gut, aber wir brauchen Neues, wir brauchen neue Arbeitswelten. Oder vielleicht auch diese Campus-Mentalität zu sagen, ich verbinde Arbeiten und Privat und Leben. Also deswegen war es in die Richtung eher die Schwarz-Weiß-Malerei von mir.
Also ich glaube, es muss immer das Ziel sein, Bausubstanz so es möglich ist zu erhalten und entsprechend umzunutzen. Also selbst so ein, sagen wir, ein Gebäude wie Quelle, was ja von der Dimension, vom Fußabdruck im ersten Eindruck ja mal für nichts anderes zu gebrauchen ist als für diese Versandhaus-Themen, für die es damals gebaut wurde. Kann man entsprechend ertüchtigen, so wie es ja jetzt teilweise auch passiert, indem man sagt, wir haben zu große Raumtiefen, dann reißen wir eben was raus oder perforieren das Gebäude durch entsprechende Lichthöfe, um Tageslicht in die Innenzonen zu bringen. Also da habe ich Möglichkeiten, da muss ich mir Gedanken machen und dann findet sich da auch was. Also ich glaube, es wär fatal zu sagen, nur weil es jetzt für mich auf den ersten Augenblick einfach und leichter erscheint, räume ich so ein Ding einfach weg. Da haben wir, glaube ich, oder jetzt wir in unserer Sparte oder was den Berufsethos angeht, auch, denke ich, auch eine bestimmte Verpflichtung, uns damit einfach auseinanderzusetzen.
Eine Frage hätte ich noch, die brennt mir eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge oder auf den Lippen. Sullivans Aufsatz 1896, Form follows Function. Ich glaube, es gibt keinen Architekten, der hoffentlich den Satz nicht kennt oder die Aussage nicht kennt. Inwieweit stimmt es heute auch im Zuge des New Works? Oder gerade deswegen?
Ich denke, das stimmt nach wie vor oder uneingeschränkt, diese Aussage. Also wenn man sich jetzt beim Thema New Work, wo Gestaltung von Arbeitsplätzen angeht, da geht es ja genau darum, dass ich, natürlich habe ich heutzutage eine Vermischung von Einflüssen, die eher aus dem Wohnen kommen. Jetzt mal, wenn ich mir jetzt mehr auf das Thema Möblierung mal konzentriere oder darauf mal schwenke. Aber das hat was damit zu tun, dass ich sage, ich will neben dem sturen Arbeiten oder dem sturen Sitzen am Schreibtisch auch andere Arbeits- oder andere Aufenthaltsqualitäten anbieten, die ich auch zum Arbeiten benutzen kann. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon mal hatten, eben die unterschiedlichsten Formen und Arten des Arbeitens, auch bei der, sag mal, bei einem Tätigkeitsbereich, den jemand abdeckt. Und da kann man, denke ich, so ganz gut drauf reagieren. Und dieses formvolles Function ist, es gibt so Dinge, die sind so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausgetreten oder vielleicht auch überstrapaziert, aber haben trotzdem noch ihre Berechtigung und denke ich, es gibt so Dinge, die bleiben, die werden immer bleiben. Aussagen und Sätze. Das ist einer davon.
Okay, super, danke.
Klasse. Again, what learned?
Genau, das war der Lothar.
Nee, super. Hey Markus, das hat mich echt überrascht hier. Wow.
Kannst du noch was lernen, gell?
Wer war das? Sullivan.
Sullivans Aufsatz, ja. 1896, also schon ein paar Tage im Land sozusagen, ja.
Not bad, cool.
Lewis Sullivan hieß der gute Mann, ja.
Alright. Wir haben eben gelernt, Baum Kappler Architekten sucht noch Mitarbeiter. Unter welcher Website-Adresse können interessierte Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aus dem Spektrum kommen, selbst Architekten sind oder jetzt interessiert sind, sich bei euch zu bewerben? Wo können die das?
Na, unsere Homepage ist baum-kappler.com und dort findet man eigentlich alles und alle Links. Und ansonsten einfach über die info@baum-kappler.com eine Mail schreiben. Mhm. Dann landet es bei uns im Sekretariat, beziehungsweise wenn es um Personalthemen geht, schlussendlich bei mir auch auf dem Tisch.
Klasse. Ihr seid auch auf LinkedIn, oder? Oder auf Xing?
Wir sind, also ich bin auf Xing, genau, ja. darüber geht es auch.
Okay, da super.
Findet man mich auch.
Klasse. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja interessierte Hörerinnen und Hörer, die sich dann auf Basis dieses Podcasts dann bei euch bewerben. Dann wäre es auch ein schöner Effekt gewesen.
Ja, würde ich mich freuen, wenn sich da der eine oder andere angesprochen fühlt.
Ja, ja. Weil du eben noch gesagt hast, mir, ja, oder du schaust halt selber auch ein bisschen Richtung skandinavische Länder, Dänemark zum Beispiel. Spiegelt sich das bei euch im Büro auch wieder, dass ihr da schon auch recht angelehnt an Skandinavien halt wie selbst halt so euer Architekturbüro halt mir eingerichtet habt oder wie ist das?
Ja, man muss dazu wissen, unser Büro in der Form, wie wir es jetzt haben, gibt es an der Stelle seit, ja, ist gar nicht genau, 30, 40 Jahren ungefähr. Und viele Bereiche oder das Büro war früher mal, war zu Hochzeiten mal deutlich größer. Das heißt, wir hatten dort an dem Standort es gab an diesem Standort mal über 70 Mitarbeiter. Und wir haben Teile, da sind wir von der Arbeitsplatzgestaltung und von der Qualität noch ein bisschen hinten dran, wollen uns da und müssen uns da auch verändern. Aber es ist eigentlich immer so ein Thema, wann machst du das? Also wann kümmerst du dich um dich selber neben dem ganzen Tagesgeschäft, was du hast? Also so, es gibt Bereiche, da funktioniert es gut. Da denke ich, haben wir auch gute Arbeitsplatzqualitäten. Es gibt aber auch Bereiche, da haben wir noch Verbesserungsbedarf. Aber dessen sind wir uns bewusst und da werden wir was verändern dran. Und uns dann sicherlich an skandinavischen Themen auch in irgendeiner Form orientieren. Beziehungsweise haben das teilweise auch schon gemacht.
Dirk, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir heute Abend genommen hast und für die Zukunft nur das Beste. Und ich hätte gesagt, mir vielleicht immer ein Follow-up machen, um zu hören, wie es sich dann wirklich weiterentwickelt hat. Also ich habe wieder einiges dazu gelernt.
Schön. Nee, ich fand es auch sehr, sehr, sehr spannend, hat Spaß gemacht. Und ich berichte gerne, wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal die Gelegenheit haben, irgendwie anzuknüpfen an das Gespräch.
Und alle entsprechenden Links packen wir natürlich wie selbstverständlich auch in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge, sodass Sie da draußen sich dann ganz bequem aus der Podcast-App Ihrer Wahl dahin klicken können. In diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Restarbeitstag oder Restabend, sage ich mal, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank.
Prima, danke.
Tschüss.
Yes. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten,
Markus Blank
und Marco Sommer.